Und vor diesem Onboarding schicke ich den Leuten einen Fragebogen. Mhm. Und diese Fragebogen habe ich quasi selbst geschrieben. Mhm. Und dort stelle ich Fragen, die man wahrscheinlich als Arbeitgeber überhaupt nicht stellen darf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich frage jetzt nicht irgendwie nach einer sexuellen Orientierung oder so, aber ich frage zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Mhm. So. Oder was war für dich ein Moment, in dem du dich extrem erfolgreich gefühlt hast? Mhm. Oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du, oder an welchem Punkt hörst du mit etwas auf? When will you quit?
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast mit Kollegen, Bekannten oder Freunden teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und natürlich auch nicht vergessen, diesen Podcast hier zu abonnieren, also bei Apple Podcasts auf den Abonnieren-Button zu klicken, bei Spotify auf Folgen oder in deinem Podcast-Player dafür zu sorgen, dass du benachrichtigt wirst, wenn ich eine neue Folge vom Talente-Podcast veröffentliche. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz meinen Aufruf loswerden, euch miteinander zu verbinden, wenn ihr eine Mastermind-Gruppe gründen möchtet, denn mich haben verschiedene Hörer und Leser angesprochen, ob ich nicht potenzielle Mitglieder für deren Mastermind-Gruppe kennen würde. Und deshalb jetzt hier dieser Aufruf, meldet euch gerne bei mir, michael@talente.co, wenn ihr Lust habt, Mitglied einer solchen Mastermind-Mentoring-Gruppe zu werden. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was das ist und was euch das bringt, dann schaut einmal kurz vorbei auf talente.co/mastermind. Und dann wisst ihr auch, warum euch eine Mastermind-Gruppe weiterbringen wird im Leben, im Beruf und euch eure persönlichen wie auch karrieretechnischen Ziele erreichen lassen wird. Den Artikel zu dieser Folge von Philipp Baumgärtel zum Thema Mitarbeiterauswahl und Erwartungsmanagement und wie er da seinen eigenen Weg gefunden hat, sowie auch das dazugehörige Downloadmaterial findest du auf talente.co/61.
So, heute ist eine ganz besondere Folge. Ich bin froh, diesen Interviewgast bei mir zu haben. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, insbesondere so aus der Hamburger Tech- und Startup-Szene. Wir haben sogar auch schon mal zusammen gearbeitet damals, zu Zeiten meiner Agentur. Ich würde sagen, du bist so ein ganz bunter Hund in der Tech-Szene. In Hamburg und wahrscheinlich auch in Deutschland, aber auch in Österreich, richtig? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich bin stolz, dass du bei mir bist. Philipp Baumgärtel, Mitgründer und CEO von CherryDeck.
Moin, freue mich, dass ich hier sein darf. Ist immer cool, mit Leuten wie dir zu sprechen.
Cool, Philipp. So, pass auf. Willst du einfach mal ein kleines bisschen erzählen, was ihr bei CherryDeck eigentlich genau macht?
Ja, kann ich gerne machen. Also CherryDeck ist eine Plattform für Kreative, eine globale Online-Marketing-Plattform für Kreative. Wir helfen guten Leuten dabei, erfolgreicher im Marketing zu sein oder in ihrem Business zu sein. Die Grundidee dahinter ist quasi, dass wir Instagram-Portfolios, also jeder, der Instagram benutzt, weiß wahrscheinlich, dass es dort auch sehr viele Kreative gibt, also Fotografen, Models, Videografen, Illustratoren, Designer etc., dass es die dort gibt und dass sie ihre Portfolios zeigen und dass es aber super schwer ist, wenn sie jetzt nicht Influencer sind oder Geld für Ads ausgeben, dort wirklich signifikante Reichweite zu generieren. Und wir haben so eine Meta-Plattform dafür, auf der wir die ganzen guten Portfolios zeigen und die nach verschiedenen Kategorien filtern, also so, dass man sie im Prinzip finden kann wie so ein gelbe Seiten. Ja, gelbe Seiten für Instagram, für Kreative. Und auf dieser Plattform bieten wir denen eben verschiedene Tools an, mit denen sie Marketing machen können, also zum Beispiel auf Instagram selbst, aber auch so kleine SEO-Tools oder Lead-Management-Geschichten. Und wir vermitteln auch Brands an diese Plattform, also Brands fragen uns an und wollen uns arbeiten. Also da haben wir schon mit verschiedenen Leuten gearbeitet, also von irgendwie Mercedes-Benz IKEA, Jung von Matt, also, aber auch viele kleine Local Companies im Prinzip. Mhm. Genau, und das ist CherryDeck. Wir sind ein kleines Team. Da sind so eine gute Handvoll Leute aus verschiedensten Nationen. Ich bin mit meinem Kollegen Louis der einzige Deutsche. Dann haben wir noch Französin, eine Italienerin, eine Thailänderin und einen Slowenen mit an Bord. Also weil die ganze Company international ausgerichtet ist. Und auch der Großteil, also über 90% unserer Nutzer kommen auch nicht aus Deutschland, sondern aus irgendwo anders her.
Mhm. Cool.
Genau.
Und sag mal, was hast du hauptsächlich so für Mitarbeiter? Was sind deine Leute für Leute?
Produkt spielt natürlich eine große Rolle. Also ich selber bin natürlich auch im Produkt sehr stark involviert. Dann Louis, der ist quasi unser Tech-Lead, der kümmert sich quasi um die ganzen Produktspezifikationen und baut auch einige Sachen selbst und redet mit unseren Softwareentwicklern. Mhm. Und dann haben wir noch Performance-Marketing und das ganze Thema Brand. Also Brand ist natürlich bei Kreativen super, super wichtig, dass die ganzen Sachen gut aussehen, dass man gute Inhalte hat. Darauf konzentrieren wir uns sehr stark. Und ja, das würde ich sagen, ist so der Hauptsetup. Also Marketing, Brand und Produkt. Mhm. Das sind so die wichtigsten Sachen. Mhm.
So, jetzt waren wir beide vor 2-3 Wochen, waren wir beide als Mentoren beim Founder-Institut, wo sich Gründer sozusagen ausbilden lassen über ein paar Monate, um dann ihr Startup zu gründen. Mhm. Und da wurden wir beide sozusagen als Mentoren eingeladen, um so ein bisschen die Ideen der Gründer zu challengen. Mhm. Und als wir da waren, ging es um das Thema People und auch solche Geschichten wie Hiring-Prozesse, Onboarding-Prozesse etc.
Ja.
Und da hast du dann von eurem Prozess bei CherryDeck erzählt. Und zwar, wie du nach Leuten einerseits suchst, aber vor allen Dingen dann auch, wie du die besten Leute auswählst. Also wie du potenzielle Bewerber auswählst und sozusagen entscheidest, wen du einstellst oder wen ihr einstellt. Und dann auch, wie du sie onboardest. Mhm. Und das fand ich so einen super, super spannenden Prozess, den du dir da, oder ich weiß, kannst du gleich mal erzählen, ob du ihn dir ausgedacht hast oder wo der genau herkommt. Mhm. Und das dachte ich, das müssen wir auf jeden Fall hier mit in den Podcast reinbringen.
Okay.
Erzähl doch mal ein kleines bisschen darüber.
Okay. Also wie jeder andere Unternehmer oder wie jeder andere Chef auch, stehe ich vor der Herausforderung, irgendwie wirklich geile Mitarbeiter zu finden, geile Mitarbeiter auch für die Firma zu begeistern und sie dann auch möglichst lange im Unternehmen zu halten und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ja, ich bin so ein Verfechter der Theorie, dass jeder Mitarbeiter hat dann ein gewisses Potenzial und ob ein Mitarbeiter gut ist oder nicht, ist zu 99% Sache seines Vorgesetzten. Das heißt also, wenn eine Person nicht gut performt, gehe ich fest davon aus, dass es nicht die Schuld des Mitarbeiters ist, sondern die Schuld des Chefs. Weil man sucht die Leute ja aus nach etwas, was sie können, und wenn man es nicht schafft, dieses Potenzial ihnen zu bergen, dann ist man in der Regel selbst dran schuld, also als Chef. Und im ersten Schritt muss man natürlich erstmal dieses Potenzial aufspüren. Das heißt also, ich habe jetzt irgendeinen Job zu vergeben, ich gehe sehr viel über persönliches Netzwerk und versuche da Leute rauszufiltern, mit denen ich entweder schon mal gearbeitet habe. Das ist natürlich immer nur begrenzt möglich, weil man hat natürlich nicht jetzt immer mit jemandem schon mal gearbeitet. Oder aber Leute, die schon mal mit dieser Person gearbeitet haben, die man kennt. Also so ein Secondary Contact im Prinzip. Und in der Regel bin ich da, also ich erwarte jetzt in der Regel keine förmliche Bewerbung von jemandem. Ich würde gerne immer natürlich ein CV sehen. Ich möchte sehen, was die Leute gemacht haben vorher. Und schaue mir dann an, ob das irgendwie passt zu dem, was ich vorhabe oder zu dem, was perspektivisch bei uns so ansteht. Und ich gehe dabei nicht unbedingt auf Skill, sondern ich gehe dabei eher so auf Potenzial. Also wenn ich das Gefühl habe, dass jemand das Potenzial hat, eine Aufgabe zu erledigen, dann ist es mir jetzt egal, ob jemand das schon 10-mal gemacht hat oder nicht. Dadurch, dass wir eine Firma sind, die jetzt so in dieser frühen Phase ist, also in einem kleinen Team, sind die Aufgaben natürlich noch sehr vielfältig. Und da ist es nicht so wichtig, sofort die absoluten Super-Experten jetzt für ein Thema reinzuholen. Das wird, glaube ich, hinten raus ein bisschen wichtiger, sondern du brauchst Leute, die so mehrere Bälle jonglieren können, das aber auch einfach wirklich gut beherrschen. Ja? In der Analogie, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Schule, dann brauche ich nicht immer den besten Spieler im Schulsport, sondern ich brauche eigentlich den, der in jedem Team, der Volleyball mitspielen kann, Basketball mitspielen kann, Fußball mitspielen kann und wo ich weiß, den kann man immer irgendwie safe irgendwo hinstellen. Das sind halt die Leute, die du, glaube ich, in so einem Team brauchst, weil das Anforderungsprofil ändert sich ja alle paar Wochen, alle paar Monate, weil die Firma sich ja noch verändert. Deswegen ist das eben super wichtig. So, das ist erstmal so dazu, was ich glaube, was man braucht. Und ich versuche dann einfach sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, rufe in der Regel am gleichen Tag, wenn ich den bewerben oder wenn ich den CV sehe oder wenn ich die Telefonnummer bekomme, einfach mal an und sage so, hey, ich bin Philipp, hier von Charidec, finde dein Profil cool, hast du Lust, dass wir uns mal 30 Minuten irgendwie auf einen Kaffee zusammensetzen, heute noch oder morgen oder übermorgen, also versuche das wirklich relativ schnell zu machen, da keine Zeit zu verlieren und meistens hat auch keiner was dagegen, sich mal zu treffen, sich mal zusammenzusetzen und dann bekommt man so einen ersten Eindruck von der Person und da geht man natürlich so ein bisschen den CV durch, so hey, was hast du gemacht, so was waren so deine Learnings, man erzählt natürlich ein bisschen was auch über die Firma, ich erzähle ein bisschen was über mich oder was wir sonst so vorhaben und dann versuche ich Cleverness quasi abzufragen, also ich versuche Leute reinzuholen, die clever sind.
Wie macht man das? Cleverness abfragen.
Genau.
Kaffeetermin.
Ist natürlich nicht so easy im Prinzip und gibt natürlich jetzt auch keine so Checkboxen, wo ich sagen kann, ja, das ist clever.
Ich bin mir
das
sicher, du hast trotzdem einen geilen Trick auf Lager.
Ja, also ich versuche halt einfach, die Leute nicht unkomfortable, aber so in spezielle Fragen zu verwickeln, wo ich sehe, so, da müssen die Leute ein bisschen kreativ werden in ihrer Antwortfindung. Ich meine damit jetzt nicht so Case Studies wie aus der Unternehmensberatung, sondern ich stelle dann zum Beispiel Fragen so wie, hey, was denkst du eigentlich, ist das jetzt ein guter Move von Flixbus gewesen, dass sie jetzt auch Züge machen? So. Und daran kann ich sehen, wie antworten die dann darauf? Ja? Sagen die so, ja, it's cool? Oder sagen sie, ja, good idea, aber das und das und das ist vielleicht irgendwie nicht das Richtige oder da sind Gefahrenpotenziale. Und das ist so ein bisschen so das, wo man so vielleicht so dieses Thema Cleverness abhaken kann. Und dann erzählt man natürlich noch irgendwie viel über die Rolle. Und wenn man sich das dann vorstellen kann und man sich sympathisch ist, dann machen wir einen zweiten, etwas extensiveren Termin. Und bei diesem Termin ist man dann an so einer Position, wo man spezifische Sachen zur Availability abfragt. Also wann könnte jemand, was würde sich jemand vorstellen, wie möchte eigentlich jemand arbeiten? Und wenn man dann nach diesem Gespräch das Gefühl hat, dass es gut ist, dann kommt von mir eigentlich immer die Frage so, hey, wie sieht's aus bei dir? Ne? Also ich mache keine Case Studies und Fragen, Tests oder irgendwie sowas machen ja manche Unternehmen, ja. Das mache ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, in der jungen Stage, so wie wir sind, nicht unbedingt notwendig. Genau, und dann ist der Punkt halt da, wo die Person halt sagt, yes or no.
Und das heißt, das versuchst du auch relativ schnell dann einzutüten, ja? Schon direkt irgendwie so beim ersten Gespräch irgendwie yes or no, ob dann die nächsten Schritte gegangen werden.
Ja, also beim zweiten Gespräch, genau, versuche ich das zu machen, aber ich versuche diesen Prozess halt nicht irgendwie unnötig in die Länge zu stretchen. Wenn man das innerhalb von einer Woche irgendwie so hinkriegt, dann ist es schon ganz gut. Natürlich hat nicht immer jeder sofort Zeit. Ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, ja, okay, ich kann in 2 Monaten, ich bin da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, mir ist das dann meistens schon irgendwie wieder zu lang, aber da muss man dann immer je nach Position und Situation dann auch sehen, wie das funktioniert.
Ja.
Genau. Ja.
So, und jetzt kommt's. Dann, okay, es gibt ein Ja, es gibt ein Go.
Genau, es gibt ein Go, dann passiert Folgendes, also man macht natürlich so ein paar Formalitäten, macht man klar, Mitarbeiterfragebogen, Sozialversicherung, und dann...
So, jetzt sind wir bei der Einstellung, ne? Zack,
genau,
derjenige jetzt, wird eingestellt.
Genau, also die Person wird quasi geheiert und man legt dann einen Onboarding-Termin fest und vor diesem Onboarding schicke ich den Leuten einen Fragebogen. Und diese Fragebogen habe ich quasi selbst geschrieben. Und das ist jetzt kein Fragebogen, der jetzt auf die Position ausgerichtet ist, sondern auf den Menschen ausgerichtet ist. Und dort stelle ich Fragen, die man wahrscheinlich als Arbeitgeber überhaupt nicht stellen darf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich frage jetzt nicht irgendwie nach einer sexuellen Orientierung oder so, aber ich frage zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? So. Oder was war für dich ein Moment, in dem du dich extrem erfolgreich gefühlt hast? Oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du, oder an welchem Punkt hörst du mit etwas auf? When will you quit? Mhm. Ne? Also sind alles englische Fragen, weil bei uns Englisch gesprochen wird und alle müssen Englisch sprechen können natürlich. Deswegen versuche ich sie jetzt gerade so ins Deutsche zu übersetzen. Genau, und da haben die Leute dann so 2 Wochen Zeit für, sich darüber Gedanken zu machen, müssen mir das aber schicken, bevor sie angefangen haben, damit ich so eine Idee von dieser Person bekomme. Weil ganz oft verbergen sich darin so Geschichten von den Leuten, wo ich weiß, das ist etwas, was die Person berührt. Ja, zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Mitarbeiterin, die hat in ihren Antworten ganz oft dieses Wort Trust benutzt. Ja. Ja, daraus kann man Rückschlüsse ziehen, dass sie entweder vielleicht schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, wo sie sagt, so, okay, Trust ist mir irgendwie wichtig, weil vielleicht bin ich schon mal irgendwie hintergangen worden oder vielleicht ist das in meiner Erziehung so gewesen, dass ich so extrem auf Trust gepolt wurde. Ja. Und daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite, dann muss das Vertrauensverhältnis ganz stark im Vordergrund stehen, dass ich dieser Person sehr viel Vertrauen schenke. Mhm. Vertrauen, Aufgaben anzugehen, ja, und nicht zu micromanagen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich brauche Führung so oder ich mag kein Chaos und ich mag es nicht, wenn nicht klar ist, was zu tun ist. So, bei den Leuten weiß ich dann wiederum, okay, mit den Leuten muss man ganz klare so Arbeitsanleitungen geben zum Beispiel. Das gibt einem dann schon mal immer so einen guten Insight. Mhm. So, und das Zweite, was ich mache, ist, ich schicke den Leuten einen beantworteten Fragebogen über mich.
Ist das genau der gleiche Fragebogen?
Nee, das ist nicht der gleiche Fragebogen, sondern da geht es im Prinzip, also die Headline ist so, what can you expect of me when we're working together? Also was kannst du von mir erwarten, wenn wir zusammenarbeiten? Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drin wie, ich bin immer pünktlich, weil ich bin auch immer pünktlich. Wenn ich nicht pünktlich bin, dann sage ich das in dem Moment, wo ich weiß, dass ich nicht pünktlich sein werde und sage dir nicht erst eine Minute später, wenn der Termin quasi schon stand, so, ey, ich schaff's nicht. Und dann steht da auch, ich erwarte von dir, dass du pünktlich bist oder mir das sagst. Denn Zeit ist das, was wir nicht unbegrenzt haben. Das ist einfach super wichtig und es ist wichtig fürs Team. Da steht zum Beispiel auch drin, ich bin nicht der organisierteste Typ. Ich bin eher so ein impulsiv kreativer Typ und ich werde dir Ideen um die Ohren schmeißen. Und eine deiner Aufgaben ist es auch, mit der Zeit das einordnen zu können, was du davon so richtig mitnehmen musst und was nicht. Mhm. Weil ganz oft spekuliere ich zum Beispiel auch nicht. Also ich rede irgendwelche Sachen und da meine ich überhaupt nicht, dass wir das umsetzen müssen, sondern ich spekuliere quasi, versuche das so durchzuspielen, wie so ein Rollenspiel mit mir selbst, um zu sehen, so ist das, kann ich das plausibilisieren für mich. Und manche Leute, wenn sie nicht wissen, dass ich das oft mache, dann denken sie, okay, ich will das jetzt...
Anweisung vom Chef.
Das ist jetzt die Anweisung, genau. Und das ist halt super wichtig. Oder da steht zum Beispiel drin, ich bin immer telefonisch erreichbar, 7 Tage die Woche, außer wenn ich schlafe, dann ist mein Handy aus. Ich rufe dich auch samstags und sonntags an, aber das ist nur, weil ich manchmal vergesse, dass das nicht für dich gelten muss, dass du 7 Tage die Woche available bist. Du musst da nicht drangehen. So, ich werde trotzdem anrufen, aber du musst nicht drangehen. Das sollen die Leute halt wissen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ey, warum ruft er mich jetzt an, erwartet er jetzt von mir die ganze Zeit, dass ich jetzt jeden Tag arbeite? Nein, ich erwarte nicht, dass du jeden Tag arbeitest, aber ich will, dass du das in den Kontext setzen kannst. Und mit diesem Informationsaustausch an relativ so Meta-Informationen glaube ich, dass man more trustful, also vertrauter, direkt in die Arbeit einsteigen kann.
Ja. Finde ich wirklich einen sehr, sehr coolen Prozess. Ist es schon mal vorgekommen, also ich meine, den Fragebogen schickst du ja im Prinzip raus, nachdem die Unterschrift da ist, nachdem der Arbeitsvertrag unterschrieben ist. Mhm. Und dann kriegst du ihn zurück mit dem Ziel, dass sozusagen zum ersten Arbeitstag irgendwie alle voneinander wissen, was sie zu erwarten haben.
Genau, ja.
Ist schon mal vorgekommen, dass du den Fragebogen zurückbekommen hast und hast dann gesagt, oh, das passt doch nicht.
Eigentlich
starten wir jetzt hier doch nicht.
Nee, eigentlich nicht, weil ich versuche mich auch darauf einzulassen, dass Menschen halt unterschiedliche Ansätze und Antworten und ja, Wünsche, Werte, Ängste, Hoffnungen haben. Mhm. Und versuche mich da in so einen Punkt hineinzuversetzen, wo ich sagen kann, okay, es ist für mich eine krasse Opportunity, diese Person, also einen Vorsprung zu bekommen und diese Person schneller zu verstehen, als jetzt andere Chefs ihre Mitarbeiter verstehen können, weil sie noch nichts von ihnen wissen. Mhm. Und deswegen ist mir das noch nicht passiert. Nee.
Verstehe.
Glücklicherweise.
An dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Hinweis loswerden. Ich finde nämlich das System, wie Philipp Baumgärtel das gegenseitige Erwartungsmanagement im Onboarding mit seinen neuen Mitarbeitern macht, richtig, richtig gut. Und deshalb habe ich ihn dann, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, darum gebeten, ob er nicht für euch, also für meine Hörer, die beiden Fragebögen, von denen er gerade gesprochen hat, im Original uns zur Verfügung stellen kann. Das hat er netterweise gemacht. Das ist dann einmal dieser Fragebogen mit 22 Fragen, die er seinen neuen Mitarbeitern stellt, um deren Charakter und Persönlichkeit besser kennenzulernen. Und zum anderen auch dieses Sheet A Short Note About Myself, wo Philipp 10 Fakten über sich selbst, eigentlich 10 seiner Schwächen, den neuen Mitarbeitern mit auf den Weg gibt, direkt am Anfang. Und die kannst du dir runterladen auf talente.co/61. Da findest du auch einen Artikel von Philipp Baumgärtel, wo er nochmal seinen Weg der Mitarbeiterauswahl und des gegenseitigen Erwartungsmanagements während der Onboarding-Phase neuer Leute beschreibt. Das ist wirklich ein sehr, sehr feiner und auch sehr ausführlicher Artikel geworden, den Philipp da geschrieben hat. Und er erklärt da, finde ich, ziemlich gut, wie er das Ganze macht und auch warum er seinen eigenen Weg da geht und warum dieser Weg vielleicht auch abweicht von Standardwegen. Also talente.co/61. Lohnt sich wirklich sehr.
Wenn dann der erste Tag ansteht, hast du da auch einen, habt ihr da auch irgendwie einen festen Prozess, was dann passiert, oder ist das also mehr so abhängig von Teamrolle etc.?
Also in der Regel haben wir es bisher immer so gestaltet, das hat, also bisher war es immer so, auch wenn das vielleicht nicht 100% so intentional war. Also der Mitarbeiter kommt an, irgendwie war es 10 Uhr, 9 Uhr, also so eine coole Zeit noch, so dass man nicht sagt, ja, man ist so gestresst, sondern man kann so locker reinstarten in den Tag. Dann stehen ein paar Blumen auf dem Tisch, irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, ein Kuchen, I don't know. Irgendwie, dass die Leute das Gefühl haben, hey cool, ich fühle mich hier willkommen geheißen. Mhm. Und dann besteht die erste Hälfte des Tages darin, dass dieser Mitarbeiter mit jedem meiner anderen Mitarbeiter so eine Stunde in Gespräch führt. Mhm. Das heißt, ich sage dann, hey Louis, die Julia, die ist neu, sprich doch mal mit ihr und erzähl ihr mal, was du machst und was du denkst, was so in unserer Firma wichtig ist, und dann könnt ihr Fragen stellen, weil dann können sie sich schon one-on-one kennenlernen, ist man nicht so irgendwie da reingesetzt und jeder macht so sein Ding, weil sonst ist es ja schon so, dass jeder sitzt hier an seinem Laptop und fängt da an rumzuhustlen. Und da entsteht schon mal so großes Wissen. Ne? Dann sagt man, okay, man versucht das Ganze so ein bisschen schneller und effektiver zu gestalten. Und dann gibt es noch Prozesse, die ich quasi über die ersten paar Wochen mache. Also immer am Ende der Woche mache ich eine Retro mit allen neuen Mitarbeitern für die ersten 3-4 Monate. Man setzt sich jeden Freitag zusammen und bespricht immer die 3 gleichen Fragen. Die erste Frage ist, was lief diese Woche gut? Die zweite Frage ist, was lief diese Woche nicht gut? Die dritte Frage ist, was sind deine Gedanken für die nächste Woche? Damit kann ich so Vibes abklopfen.
Das machst du jede Woche?
Das mache ich jede Woche. Okay. Jede Woche mit jedem Mitarbeiter, der quasi noch nicht lange da ist. Also die.
Okay.
Genau. Damit ich sofort verstehen kann.
One-on-one oder one-on-one. In der Gruppe?
Nee, ist immer one-on-one. Mhm. Damit ich sofort verstehen kann, wenn diese Person sich unwohl fühlt oder wenn diese Person sieht, ah, hier gibt es irgendwie noch Probleme. Mhm. Es ist relativ normal, dass man in den ersten Wochen, zumindest ich, also bei mir als Chef war es immer so, es war noch nicht so, dass man in den ersten Wochen denkt so, ah, hier hängt es noch und so, und habe ich jetzt die richtige Auswahl getroffen. Aber man muss im Prinzip über diesen Zeithorizont muss man sich hinwegarbeiten, indem man quasi konstant in den ersten Tagen das anpasst. Und das führt auch zum Beispiel dazu, also bei einem meiner Mitarbeiter hat es auch dazu geführt, dass die Rolle sich zu 80% geändert hat. Oh. Weil ich wusste, das ist eine gute Person, aber ich habe die falsche Rolle für diese Person ausgewählt. Das heißt, ich muss dieser Person eine andere Rolle geben. Das heißt, vorher war die so im Sales und so in der Nutzer-, also User-Feedback-Kommunikation mit den Nutzern. Und dann habe ich gesehen, das ist eher eine Produktperson. Das heißt, die Person quasi ins Produkt reingetan, weil ich wusste, die ist intelligent, die kann sich anpassen, die hat Bock, die ist motiviert, diese Person. Und das findest du halt in solchen Gesprächen, glaube ich, raus. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich noch so normale Feedback. Also alle 6 Monate versuche ich irgendwie ja so ein extensives Feedback zu machen. Ja, so 1, 2, 3 Stunden, wo man auch so ein bisschen Ziele für die nächsten Monate festlegt. Dann haben wir einmal im Monat so ein sogenanntes Zoom-Out. In diesem Zoom-Out setzen wir uns alle zusammen und versuchen mal so die Vogelperspektive einzunehmen. Und da geht es auch so ein bisschen so ums Business. Da kann sich jeder einbringen, da ist jeder eingeladen. Genau, das sind so diese ganzen Prozesse.
Ja. Wie kriegst du deine Leute denn motiviert? Also, du hast mir gerade schon im Vorgespräch verraten, so du hältst dich nicht für die beste Führungspersönlichkeit. So. Ja. Du hast gerade auch schon angedeutet, du würdest dich selbst als ein bisschen unorganisiert einschätzen. Aber ich finde, das muss ja nicht heißen, dass du erstens keine Werte hast, was Führung angeht. Und zweitens muss das ja auch nicht heißen, dass du deine Leute trotzdem so motiviert bekommst, dass sie auch selbst Risiken eingehen, dass sie selbst auch irgendwie unternehmerisch handeln. Und du wirst da schon deinen Weg haben, sie zu sowas zu ermutigen. Wie machst du das denn da?
Also, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass ich so der geborene beste Leader bin. Ja, ich bin eigentlich eher immer so ein... Ja, ich bin, glaube ich, nicht der geborene Leader in dem Sinne. Ich bin auch nicht der strukturierteste, organisierteste Typ. Also ohne meinen Kalender würde ich im Leben scheitern wahrscheinlich. Deswegen versuche ich mir immer so Leute auch reinzuholen, die selber in sich selbst sehr gut organisiert sind. Weil das kann man auch relativ gut abklopfen, ob Leute organisiert sind oder nicht. Das merkt man, glaube ich, auch im Gespräch irgendwie ganz gut. Und ich glaube, wie ich es schaffe, dass die Leute hier bleiben, ist, ich versuche einen sehr offenen und sehr fairen Umgang zu pflegen. Also ich setze mich für meine Mitarbeiter ein. Ja, ich setze mich gegenüber Außenstehenden für meine Mitarbeiter ein. Innerhalb des Teams setze ich mich für meine Mitarbeiter ein und versuche wirklich Dinge auch offen anzusprechen, immer klar zu sein, auch selber Fehler einzugestehen, also weil ich mache jeden Tag 100.000 Fehler und versuche dann auch immer relativ klar zu sagen, so hey, sorry, ne? I made a mistake. Ja, und ich glaube, das ist was Menschen wertschätzen. Und das Zweite, was glaube ich super wichtig ist, ich gebe den Leuten extrem viel Verantwortung. Also Beispiel, Mariana, die bei uns arbeitet, die hat als Social-Media-Praktikantin angefangen. Die ist jetzt quasi unsere Design-Chefin. Ne? Weil ich wusste, als ich die quasi zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesehen, die hat einen coolen Style. Ja, ich habe es an ihrem CV gesehen, ich habe es an ihren Klamotten gesehen. Habe halt gesehen, so, okay, die hat ein Auge für Design, die hat ein Auge für Stil, der ist das wichtig. Und habe halt auch gemerkt, die ist sehr gut, sich in neue Sachen reinzufuchsen. Die ist extrem gut, neue Dinge zu lernen. Und als dann dieser Punkt da war, wo ich dachte, ja, wir brauchen irgendwie einen neuen Designer oder so. Und dann habe ich halt gedacht, so, ey, eigentlich könnte die das auch so. Die hat zwar nicht den Skill, deswegen meinte ich vorhin schon so, ich stelle nicht nach Skill ein unbedingt. Und dann habe ich sie gefragt, so, hast du Bock, das zu machen? Und dann ist natürlich erstmal, viele im Team sagen dann erstmal so, sollen wir das wirklich und so, und lass uns doch lieber einen Experience-Designer holen und so. Und dann habe ich mich quasi aber damit, dann haben wir das so umgesetzt. Und es war wirklich eine super Entscheidung, weil die zieht das jetzt einfach richtig gut durch. Und die kann das und die liefert das gut ab. Und bin da extrem stolz drauf, dass sie sich das getraut hat, da so einfach so reinzuspringen. Und und diese Verantwortung den Leuten zu geben.
Sie war aber erst, das hast du beim Fraueninstitut erzählt, sie war erst auch so ein bisschen zurückhaltend, oder?
Am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend, ja genau, aber ich glaube...
Wie hast du sie dann geknackt? Wie hast du sie dann dazu...
Ja, also ich glaube, der Schlüssel ist, den Leuten, wie gesagt, Verantwortung zu geben und auch, dass sie die Verantwortung behalten können. Also man darf nicht zu schnell da auch selber aufgeben und sagen, ja, das klappt nicht, sondern man muss so eine gewisse Schmerzphase einfach durchstehen. Ja, das ist wie, wenn ich ins Gym gehe. Die ersten
no pain, no
zwei Monate sind halt einfach, so, da hast du keinen Bock und du musst dich motivieren und du siehst keinen Gain, so, du hast nur Muskelkater, es kostet Geld und Aufwand und du siehst nichts, aber du musst diese Phase halt so ein bisschen durchstehen, bis der Gain halt eben kommt. Du musst halt investieren. So. Du investierst mit diesem Schmerz, mit der Zeit. Und die Zeit kostet natürlich auch irgendwie Geld. Und das lohnt sich aber ganz oft hinten raus. Manchmal lohnt sich auch nicht. Ja, man muss dann gucken, dass die Prediction für diese Person dann eben stimmt. Ja.
So, Philipp. Jetzt nochmal zum Schluss.
Ja, wir sind ja hier.
Zeit. Die Zeit. Was ist dein größtes Fuck-up und Learning bei der ganzen Geschichte? Hast du irgendwas, was du über die Jahre gelernt hast? Du warst ja damals auch schon bei Protonet mit dabei, das habe ich im Intro gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Fact über dich.
Also jetzt zum Thema Führen und so Führen, Finden, Führen, Binden heißt es, glaube ich, bei dir, ne?
Führung, People, alles.
Also ich glaube, was ich ganz oft schon falsch gemacht habe, ist, dass ich, was ich früher mehr falsch gemacht habe als heute, ich glaube, da bin ich ein bisschen besser geworden, ist eine ganz harte Konsequenz in der Entscheidung, wer die richtigen Leute sind im Unternehmen oder nicht. Also sehr schnell, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht die richtige Person. Also manchmal, also man muss da unterscheiden können, glaube ich, zwischen, ja, das klappt gerade noch nicht so gut, aber das ist eigentlich eine gute Person und es ist nicht die richtige Person. Da habe ich gerade zum Beispiel in meinem letzten Unternehmen sehr lange gewartet und da, glaube ich, da muss man ganz, ganz, ganz konsequent sein.
Wie macht man das gut? Wie geht man das sofort an, wenn man das Gefühl hat?
Ja, also ich glaube, man muss das ganz offen kommunizieren auch. Also wenn ich jetzt habe ich jetzt zum Glück nicht, aber wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte und hätte das Gefühl, der Mitarbeiter ist nicht die richtige Person oder kann das nicht, was wir brauchen, oder kann auch nicht irgendwas anderes, was wir brauchen, dann muss man den Leuten ganz klar sagen, so, hey, ich habe dieses Gefühl, dass das irgendwie gerade noch nicht passt. Fühlst du das auch? Wenn ja, lass uns einen Zeithorizont abstecken, in dem wir was verändern können. 2 Wochen, ja, also nicht irgendwie 3 Monate, sondern 2 Wochen, 3 Wochen, wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und gucken, ob man sich in dieser Zeit anpassen kann, ob man vielleicht ein falsches Assessment gemacht hat, sich einen falschen Eindruck hatte. Und wenn das dann aber nicht funktioniert, dann muss man es einfach beenden. Und muss aber so fair sein, um das eben auch offen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich habe irgendwie das ist nicht deine Schuld, das ist meine Schuld, weil ich habe falsch ausgewählt. Ne? Und das ist eben am Ende das Ding. Also es ist in der Regel, wie ich vorhin schon sagte eingangs, es ist nicht die Schuld des Mitarbeiters, wenn ein Mitarbeiter nicht gut ist. Das ist alles meistens klar. Die Schuld derjenigen, der Person, die sie führt und ausgewählt hat.
Verstanden.
Genau.
So, Philipp, wen sprichst du hauptsächlich jetzt mit Cherry Deck an? Wenn ich wer bin, finde ich euch wo?
Als Mitarbeiter?
Nee, ja, Mitarbeiter oder Fotografen.
Also
oder
wir sprechen Kreative an, Fotografen, Videografen, Models, Illustratoren, Designer etc.
Finde euch unter?
Cherrydeck.com.
Und das bringt mir?
Also besseres Business, ja, also ich kann mich besser vermarkten und ist auch gut für Unternehmen. Also wir sprechen viel so mit Brands und Agenturen, die halt regelmäßig Kreative suchen und wir helfen denen dabei, die richtigen Kreativen zu finden.
Mhm. Genau. Mitarbeiter sucht ihr auch gerade welche?
Oder? Wir sind gerade dabei, das ganze Thema Finanzierung nochmal anzugehen und perspektivisch werden wir auch noch ein paar Leute suchen. Aber im Moment jetzt gerade nicht.
Okay, alles klar. Ja. Philipp Baumgärtel, 1000 Dank, hat Spaß gemacht.
Ja,
ich glaube, da waren super
Michael.
Wertvolle Sachen dabei. Toll.
Cool.
1000 Dank.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
Mach's gut, mein Junge. Bis bald.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Den Artikel zu dieser Folge von Philipp Baumgärtel sowie auch sein Downloadmaterial findest du auf talente.co/61. Wenn dir dieser Podcast hier etwas bringt, wenn das Ganze wertvoll für dich ist, wenn du gerne zuhörst, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine gute Bewertung dalassen würdest bei Apple Podcasts. Das trägt dazu bei, dass diesen Podcast hier noch mehr Leute entdecken und ich das Ganze noch lange weitermachen kann und ich noch viele weitere hochkarätige Gäste bei mir im Interview haben kann und die Talente-Plattform insgesamt noch weiter ausbauen kann. Einen Link zum Bewerten findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank, mach's gut, ciao.